der zornige Jesus, oder ich will es mal anders nennen, der vermeintlich zornige Jesus. Und dazu möchte ich einen Text lesen, der überschrieben ist mit der Tempelreinigung. Ich habe hier einfach schon mal, genau, einfach das Wort mal an die Wand setzen lassen. Tempelreinigung, das kommt in allen vier Evangelien vor, das ist ungewöhnlich. Normal gibt es nur wenige Texte, die wirklich in allen vier Evangelien vorkommen. Und das zeigt schon mal, es ist ein sehr wichtiger, ein sehr entscheidender Text. Und wir lesen einen dieser vier Texte zur Tempelreinigung. Und wenn ihr das jetzt hört, wenn ich das vorlese, dann lasst es mal auf euch wirken und überlegt mal, was das mit euch macht, was dieser Erzählstil mit euch macht. Matthäus 21, die Verse 12 bis 14. Eigentlich nur 13, aber ich lese 14 mit. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es kamen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel und er heilte sie. Ich finde, wenn ich das jetzt so höre oder jetzt so vorlese, das ist irgendwie auffällig unemotional, so wie das hier beschrieben wird. Sehr nüchtern, sehr sachlich. Und das ist nochmal erstaunlicher, weil drumherum durchaus auch emotional geschrieben wurde. In den verschiedenen Evangelien auf verschiedene Arten und Weisen. Bei einigen Evangelien ist zum Beispiel kurz vorher der Einzug Jesu in Jerusalem beschrieben, Palmsonntag. Und das wird in höchsten Tönen beschrieben. Da steht zum Beispiel, man könnte sagen übertrieben, die ganze Stadt war auf den Beinen. Das ist ein ganz anderer Schreibstil. Die ganze Stadt war garantiert nicht da, die würden da gar nicht alle hinpassen, aber so wird es da beschrieben. Oder im Lukas-Evangelium sind drumherum ist so eine kleine Episode mit einem Feigenbaum, der erst verflucht wird und dann nachher sogar verdorrt ist. Und da scheint so nach dem Motto, der arme Baum, wie kann ein Baum kaputt gehen? Und das ist so emotional und das hier so unemotional. Oder der Lukas, der beschreibt, dass Jesus kurz vorher, das war übrigens der erste Teil meiner Reihe, das Herz Jesu, dass kurz vorher Jesus geweint hat über Jerusalem. Auch das ein sehr emotionaler Text. Und auch in anderen Evangelien, wie Jesus dann mit den Pharisäern umgeht, das ist auch sehr emotional. Und beim Johannesevangelium, wo das eh alles ein bisschen anders ist, da ist dieser Text verankert zwischen einerseits der Hochzeit zu Kana, also diese Hochzeit, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, und das war natürlich hochemotional, und danach kommt direkt der Nikodemus vor, mit dem Jesus in der Nacht dann redet und ihm Dinge klar macht, existenzielle Fragen vom Nikodemus klärt. Und auch das ist ein ganz anderer Stil, wie es geschrieben steht. Markus 11, Vers 17, Paralleltext zu unserem Matthäus, den ich gerade gelesen habe, da steht: Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Also es ist irgendwie so eine ganz skurrile Atmosphäre, wo Jesus erst die ganzen Leute aus dem Tempel raustreibt, die Tische umstößt, und dann steht hier, und er lehrte und sprach zu ihnen. Passt irgendwie nicht. Am emotionalsten ist es noch bei Johannes, aber auch dort steht in Johannes 2, Vers 18, da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? Also die, die um ihn herum sind, die reagieren irgendwie auch sehr unemotional und fragen einfach, was ist das jetzt? Warum machst du das? Was passiert hier? Was ist das für ein Zeichen? Die Juden merken sofort, hier ist nicht jemand, der einfach mal so seinen Eifer und Zorn ausleben will, sondern hier will jemand ein Zeichen setzen. Aber die Frage ist natürlich, was ist das für ein Zeichen? Von daher kann man hier auf jeden Fall davon ausgehen, dass hier etwas anderes beschrieben wird als so ein klassisch zorniger Mensch, so ein zorniger Jesus. Was hat das auf sich mit der Tempelreinigung? Wie muss man es drehen und wenden, damit das Richtige, das Gemeinte rauskommt? Von welcher Seite muss man es betrachten? Und dass hier Jesus nicht in erster Linie seine Emotionen rauslässt, sondern irgendetwas verdeutlichen will, das steht irgendwie klar dahinter. Aber was ist das? Ich möchte noch ein paar Worte verlieren zum Ort des Geschehens. Der Tempel war ein Ort, wo geopfert wurde. Und wenn man etwas opfern wollte, brauchte man dazu natürlich auch den Gegenstand des Opferns, die Tiere, also Opfertiere, Tauben, Schafe und so weiter. Und diese Tiere konnte man, wenn man ein bisschen weiter weg wohnte, schlecht mitbringen. Also war es eigentlich eine richtig gute, eine barmherzige Einrichtung, dass man sie dort am Tempelvorplatz, es war nämlich nicht direkt im Tempel, wäre gar nicht gegangen, das wäre viel zu heilig gewesen, sondern es war eben der Vorhof des Tempels, wo sich das hier abspielte, dass man dort eben Tiere kaufen konnte. Und dazu gab es eine eigene Tempelwährung, deshalb auch hier die erwähnten Wechseltische. Das waren sowas wie improvisierte Geldwechselstuben, wo man entsprechend sein Geld in Tempelwährung umtauschen konnte. Und diesen Vorhof des Tempels, den räumt Jesus auf. Aber wir gehen der Reihe nach. Ich will das Ganze scheibchenweise aufdröseln, das mit dem Tempel. Und ich will mit euch Ebene für Ebene dem Kern dieser Geschichte näher kommen. Warum macht Jesus das? Warum so ein deutlicher Auftritt? Was ist das für ein Zeichen? Die erste Ebene, das ist so das Naheliegende. Jesus möchte klare Kante zeigen. Die erste Ebene, drück mal weiter. Hier, das funktioniert irgendwie nicht. Und ich mache mal ganz doll so, damit André weiß, so jetzt nochmal. Genau, die erste Ebene. Jesus möchte klare Kante zeigen. Er will auf Missstände hinweisen. Er will den Finger in die Wunde legen. Er macht sich stark für Gerechtigkeit und er ist gegen den Kommerz, der hier Überhand genommen hat. Ein klares Zeichen. Das ist Provokation, was Jesus hier macht. Das ist Demonstration. Dass Jesus genau das beabsichtigt, ist am ehesten auch durch den Johannestext gerechtfertigt. Da steht nämlich in Vers 16, macht mein Haus, meines Vaters Haus, macht den Tempel nicht zum Kaufhaus. Und die Jünger interpretieren das auch genauso, denn sie zitieren dann einen Psalm bei Johannes, nämlich dem Psalm 69, der kommt ihnen ins Gedächtnis. Und da steht im Vers 17, im Johannes 2, Vers 17, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Das denken sie, dass Jesus so eifert um sein Haus, dass er fast wie aufgefressen ist. Manche Ausleger gehen sogar so weit, dass Jesus hier ein Zeichen setzt für eine gewaltsame Revolution gegen das vorherrschende System. Also Aufstand, Rebellion. Aber ich denke, damit gehen sie entschieden zu weit, denn hier ist ja in dem Sinne keine Gewaltanwendung, keine extreme Gewalt. Selbst nach Johannes, wo es noch am emotionalsten vor sich geht, der hat niemanden windelweich geschlagen. In Vers 15 steht bei Johannes, dass er eine Geißel macht aus Stricken. Das ist jetzt auch nicht so was super Gefährliches. Also er hat da keine Steine oder sowas eingeflochten. Und das ist eher so eine Drohgebärde, aber auch nicht mehr. Und das war auch eher dazu da, um die Tiere rauszutreiben, so eine sanfte Peitsche. Und er hat die Tische nicht zertreten, sondern er hat sie umgekippt. Die Schlussfolgerung ist also, ja, Jesus hat sich gegen übertriebenen Kommerz eingesetzt, gegen Ungerechtigkeit, gegen Übervorteilung. Und deshalb dürfen und sollen auch wir das heute tun. Wir dürfen heute aufstehen gegen Gewinnmaximierung um jeden Preis, gegen eine skrupellose oder herzlose Vorgehensweise im Kapitalismus, gegen jegliche Form von Ungerechtigkeit. Und wenn wir das tun, dann kommt heute noch was Wichtiges dazu. Dann beinhaltet das natürlich auch dieses, vielleicht könnt ihr es schon gar nicht mehr hören, aber auch dieses Thema Umweltverschmutzung, das zu bekämpfen. Natürlich dürfen und sollen wir Christen auch dafür einstehen, dass CO2 reduziert wird. Jesus würde heute wahrscheinlich etwas anders vorgehen als unsere Greta, aber er würde auch für einen guten Umgang mit der Schöpfung kämpfen. Und dann kommt noch der Kampf für alle die hinzu, die unterdrückt werden, die gemobbt werden, der Kampf für Minderheiten und so weiter und so fort. Das ist aber nur die erste Ebene und sehr vieles spricht dafür, dass das nicht die entscheidende Ebene ist. Das wird hier vielleicht so ein bisschen gestreift, aber mehr auch nicht. Nicht unwichtig, aber absolut nicht spielentscheidend. Ich sag's mal so, deshalb, um diese erste Ebene zu berühren, deshalb hätte Jesus die Tempelreinigung nicht veranstaltet. Das wäre es ihm nicht wert gewesen. Kommen wir zur zweiten Ebene. Jesus zitiert in 3 der 4 Evangelien einen zentralen Text aus Jesaja 56. Den haben wir eben auch schon gehört. Der Vers 7, ich lese mal schon den Vers 6, denn da fängt der Satz an. Und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien, alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten, die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihr Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Mein Haus soll ein Bethaus sein, kein Kaufhaus, keine Räuberhöhle. Und Bethaus heißt ein Ort, wo man beten kann, natürlich. Wo man mit Gott reden kann und wo Gott ebenfalls redet. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann. Und das ist die zweite Ebene. Dass Jesus ein Zeichen setzen will für eine ursprüngliche Gottesbegegnung. Dazu war erst die Stiftshütte da und dann natürlich der Tempel. Hier konnte man Gott begegnen. Der Tempel war der Ort, wo Gott sich zeigte, ja, wo er wohnte. Im Alten Testament war der Tempel der Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Und daran konnte man ein Stückchen teilhaben, Anteil haben daran. Der heilige Gott, der so heilig war, dass man sofort hätte sterben müssen, wenn man auch nur in seine Nähe gekommen wäre, er hat auf einem heiligen Berg Zion einen Platz geschaffen, einen Ort, wo man ihm begegnen kann, trotz seiner Heiligkeit. Das war für die Juden was ganz, ganz Besonderes. Wir sagen das vielleicht eher abschätzig, Bethaus, Betschwester oder so. Aber für jeden Juden war das ein unfassbares Entgegenkommen Gottes. Man kann Gott im Tempel begegnen. Unfassbar. Sein Volk soll sich an seinem Bethaus erfreuen, stand in Jesaja. Und das will Jesus reaktivieren. Der zum Kaufhaus verkommene Tempel sollte wieder ein Haus der Begegnung mit Gott werden. Ein Bethaus. Dazu wurde durch Jesus der Betrieb des Tempels unterbrochen. Eine Neubesinnung auf das Eigentliche des Tempels. Im Psalm 51 steht im Vers 18 und 19, denn Schlachtopfer willst du gar nicht. Ich wollte sie dir sonst geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die stattdessen dir Gott gefallen, sind ein geängsteter Geist, ein geängstetes, zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verachten. Mit zitterndem Herzen, mit Demut und mit Hingabe zu Gott zu kommen und mit ihm Gemeinschaft haben, dazu ist der Tempel da. Es geht also um Begegnung, es geht um Beziehung, die Gott verdient und uns Freude macht. Und das geht nur mit dem richtigen Herzen, mit der richtigen Herzenseinstellung. Das war also eine Neufokussierung auf das Eigentliche, auf die Begegnung mit Gott. Psalm 84 sollte wieder von ganzem Herzen gesungen werden. Psalm 84 ist ein besonderer Psalm, wo eben auch der Tempel besungen wird. Und da heißt es in Vers 2 bis Vers 6, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst, den Tempel. Ich kann es kaum noch erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Klammer auf, in die Vorhöfe, wo kein Kaufhaus sein soll. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut, die Schwalben sind hier zu Hause, in der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, du allmächtiger Gott, du bist König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Jederzeit können sie dir begegnen. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Was heißt das für uns heute? Es gibt ja diesen Tempel für uns so nicht. Aber es gibt für uns ja eigentlich viel mehr, den dauerhaften Zugang. Wir können Gott immer und überall begegnen. Und Jesus will auch bei uns eine Neufokussierung auf diese Gottesbegegnung. Er will unser geschäftiges Treiben des Alltags immer wieder mal ein Ende bereiten, immer wieder mal stoppen, immer mal wieder unterbrechen und sich selbst immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Denn das ist das, was uns wirklich ausmacht, was uns wirklich erfreut, was uns wirklich Kraft gibt, was uns wirklich glücklich macht. Heute haben wir einen riesigen Vorteil gegenüber den Juden von damals. Wir brauchen nicht extra zu irgendeinem Tempel hinzupilgern, um Gott zu begegnen. Aber dieser Vorteil ist auch ein Stückchen Nachteil. Denn wenn man Gott immer und überall begegnen kann, begegnet man ihm schnell nirgendwo mehr. Versteht ihr? In diesem Überall steckt auch ganz viel Ablenkung. Die Schwierigkeit, sich zu fokussieren, die Heiligkeit der Gottesbegegnung geht dadurch schnell verloren. Deshalb ist es vielleicht dran und auch gut, wenn wir in unserem Alltag so heilige Orte oder heilige Zeiten einbauen, wo wir ganz bewusst und ganz besonders Gott begegnen wollen, wo es nur um Gott geht und sonst um nichts, ohne dass irgendetwas oder irgendjemand diese Gottesbegegnung stört. Jesus will also auf dieser zweiten Ebene eine Lanze brechen, ein Zeichen setzen für intensive Gottesbegegnung. Kommen wir zur dritten Ebene. Und diese Ebene ist hier nicht sofort sichtbar. Sie ist aber, wenn auch versteckt, das Geheimnis dieses Textes, beziehungsweise dieser Texte, in den vier Evangelien über die Tempelreinigung. Da liest man schnell drüber hinweg. Jesus unterbricht ja nicht nur mal kurz den Tempelbetrieb. Das ist schon eine längere Geschichte, die da vor sich geht. Wir haben in Matthäus 21 gelesen, dass nachdem Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel getrieben hat, da kamen Blinde und Lahme und Jesus heilte sie. Und das war schon ein längerer Akt. Und dann lehrte er auch im Tempel. In Lukas steht, er lehrte im Tempel täglich. Und da steht auch nicht, dass während dieser Lehrtätigkeit das geschäftige Treiben dann einfach so wieder Einzug hielt und weiterging. Jesus war ja mit Pauken und Trompeten in Jerusalem eingezogen und als neuer König geehrt worden und viele jubelten ihm zu und das Volk war dann natürlich auch auf dem Tempelvorplatz und dieses Volk hing an seinen Lippen. Da war kein Platz für Geschäftemacherei und Opfertiere und so weiter. Vielleicht irgendwo so verschämt am Rand, aber zentral trat Jesus auf und sonst nichts. Also Jesus beendet quasi den ganzen Opferbetrieb, kein Geldwechsel, kein Opfertier mehr. Und wenn kein Opfertier da ist, dann ist auch keine Opferung. Die Priester waren in dieser Zeit arbeitslos. Wahrscheinlich lauschten sie selbst ein wenig, was dieser Jesus dazu sagen hat. Der Tempel kam also quasi zum Erliegen, Schluss, aus, finito. Und dann sagt Jesus in Johannes 2, Vers 19, diesen Tempel, und er zeigt auf den Tempel, der vor ihnen liegt, könnt ihr abbrechen. Dieser Tempel hat ausgesorgt. Und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen, sagt Jesus. Ich werde ihn in 3 Tagen neu machen. Und wenn man da bei Johannes 2 ein bisschen weiter liest, dann steht da ganz explizit, Johannes 2, Vers 20, da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Und dann Vers 21, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Und 22, als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Was Jesus damit sagt, ist ungeheuerlich. Er sagt, ich selbst bin der neue Tempel. Das ist die 3. Ebene. Ist euch aufgefallen, dass Matthäus und Lukas und auch Markus die Tempelreinigung ziemlich ans Ende der Jesus-Geschichten gesetzt haben? Das sind alles ein bisschen höhere Kapitel. Aber bei Johannes, da kommt die Tempelreinigung gleich am Anfang seines Buches, schon in Kapitel 2. Es gibt einige Ausleger, die deshalb behaupten, dass es 2 Tempelreinigungen gab, nämlich eine eher am Anfang des Wirkens Jesus und eine am Ende. Das ist aber, wie ich finde, sehr unwahrscheinlich. Stattdessen will Johannes damit gleich am Anfang ein für alle Mal klarstellen, Jesus ist der Messias, er ist der neue Tempel, er ist ab sofort der Ort, ja die Person, an dem sich Himmel und Erde berühren, in der sich Himmel und Erde berühren. Opfertiere sind nicht mehr nötig, Jesus hat Versöhnung gebracht. Wenn hier steht, in 3 Tagen, dann heißt es, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben, er wurde begraben und am 3. Tage ist er auferstanden von den Toten. Als dieses schreckliche Attentat in Halle geschah, haben Juden in Halle und in der ganzen Welt Yom Kippur gefeiert, den höchsten aller jüdischen Feiertage. Den Tag der Versöhnung mit Gott. Seit Jesus ist jeder Tag Yom Kippur. Tempel und Opfer sind Geschichte. Jesus aber ist die Gegenwart. Er ist die Person der Begegnung mit Gott. Er ist der Weg zu Gott. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Die Tempel und die Opfertiere damals waren nur ein Hinweis auf diesen personifizierten Tempel und das personifizierte Opferlamm, nämlich Jesus Christus selbst. Und diesem Jesus können wir intimer und intensiver begegnen als je zuvor. Ja, er lebt sogar in uns und macht uns zu einem Tempel seines Heiligen Geistes. 1. Korinther 6, Vers 19: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Gott begegnet uns hier und jetzt und in uns drin. Wir werden also selbst zur Begegnungsstätte Gottes durch Jesus, unvorstellbar. Die Tempelreinigung will uns also dieses unvorstellbare Geschenk, Jesus in uns, will uns das lieb und wert machen, will uns das kostbar machen. Unsere Aufgabe dabei ist und bleibt, diesem Jesus immer wieder den Raum zu geben, der ihm gebührt. Stress, Getriebensein, Alltag, Leistung bringen, Anerkennung, all das ist letztrangig. Aber Jesus ist erstrangig. Ich bin am Schluss meiner Ausführung und ihr habt gesehen, es hat hier ganz wenig mit einem wirklich zornigen Jesus zu tun. Aber trotzdem zeigt Jesus hier sein Herz. Das Herz Jesu, so ist ja diese Predigtreihe überschrieben. Hier zeigt Jesus, was ihm tatsächlich wichtig ist, was sein Herzensanliegen ist, was zentral für ihn ist, nämlich: Ich selbst, Jesus Christus, bin die Begegnung mit Gott. Ich bin der Tempel. Ihr könnt ja euch schon mal aufbauen. Wir wollen jetzt direkt in den Lobpreis übergehen. Und das Lobpreisteam wird mit uns ein Lied singen. Und zwar heißt es: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Das wird erst das dritte von drei Liedern sein. Also darauf steuert dieser Lobpreis zu, ist der Höhepunkt dieses Lobpreises. Und genau darum geht es ja, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben ist, dass er der Tempel, die Begegnungsstätte mit Gott ist in meinem Leben. Und deswegen fände ich es schön, wenn wir die Chance ergreifen, wenn wir darauf antworten wollen, wenn wir das wirklich auch ausdrücken wollen. Ja, Gott ist der Mittelpunkt in meinem Leben. Er soll an dem Platz sein, der ihm gebührt. Dann können wir das so zum Ausdruck bringen, dass wir bei diesem dritten Lied dann nachher aufstehen, wenn wir wollen. Kein Zwang, jeder wie er möchte. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich möchte dir Danke sagen, dass du das Tempelgeschehen von damals beendet hast und dass du was Neues begonnen hast, nämlich dass du durch Kreuz und Auferstehung den Weg frei gemacht hast zu einer ständigen Begegnung mit dir. Und ich bekenne dir, dass das so oft wegrutscht im Alltag ständig. Und ich möchte mich gerade heute an diesem Sonntag wieder neu fokussieren auf dich und möchte dich an die Stelle setzen, zu der du gehörst, wo du hingehörst, nämlich, dass du der Mittelpunkt bist in meinem Leben. Danke, dass du mein König bist. Danke, dass es mehr als 10.000 Gründe gibt, dich zu loben. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Amen.